Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vortrag hier in diesem kleinen Track. Mein Name ist Fabian Hofmann. Ich werde euch heute etwas erzählen zum Thema barrierefreies PDF. Barrierefreies PDF deswegen, PDF ist sehr weit verbreitet, aber es gibt ein paar Hindernisse, von denen ihr zumindest wissen solltet und natürlich auch die Idee, wie kann man sie umgehen. Die Folien, die sind in Englisch, weil ich den Vortrag halt schon mal auf dem französischen Linux-Tag in Bordeaux dieses Jahr gehalten habe. Wenn es euch, ich hoffe, es stört euch nicht, der Vortrag wird auf Deutsch sein, also keine Sorgen. Freunde? Das obligatorische Sven Lucas-Foto sozusagen. Okay. Gut, ich werde kurz etwas zu mir sagen. Dann werde ich etwas zum Datenaustausch mit PDF-Dokumenten erzählen, dann einen kleinen Überblick zu Barrierefreiheit geben und dann dazu berichten, wie man barrierefreie PDF-Dokumente erzeugen kann. Einige von euch werden mich vielleicht kennen, die sie mich nicht kennen. Ich bin, sagen wir mal, seit ungefähr 10 Jahren im Open-Source-Bereich unterwegs. Ich habe zwischen 2000 und 2007 mitgeholfen, die Chemnitzer Dienstage zu organisieren. Seit 2006 kümmere ich mich darum, dass der Brandenburger Linux-Info-Tag zustande kommt. 2008 habe ich mit Stefan Schumacher, der vorher eben den Vortrag gehalten hat, den Open-Source-Tag in Magdeburg mitorganisiert. Ebenfalls seit 2006 kümmere ich mich um den Linux-Bus. Das ist eine Idee, die Sven Lucas und ich, sagen wir, entwickelt haben. Und ich trage für den Linux-Bus quasi die unternehmerische Verantwortung. Ich bin gleichzeitig verwurzelt bei der Brandenburger Linux-User Group, bei der BALU. Ich bin stellvertretender Vereinsvorsitzender der Linux-User Group Potsdam. Und ich bin auch sozusagen der Urheber des Regionaltreffens der Linux-User-Groups aus Berlin und der Region Berlin-Brandenburg. Dieses Regionaltreffen gibt es jedes Jahr. Es hat als erstes 2008 stattgefunden und findet halbjährlich statt, das heißt einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Wer dazu mehr wissen möchte, hätte gestern in meinem Vortrag dabei sein müssen, aber so wie ich weiß, ist er ja aufgezeichnet worden und kann das auch da nachfolgen. Wie verdiene ich mein Geld? Ich habe natürlich auch Einkommen. Ich habe meine eigene IT-Firma. Ich kümmere mich um Rechner, um die Administration und um den Service dazu. Ich kümmere mich darum, dass Rechner am Laufen bleiben und dass Rechner am Laufen sind. Zweiter Bereich ist der Vertrieb von Indoor- und Outdoor-Wireless-Geräten. Und ich kümmere mich darum, dass es Access Points gibt und dass die zur Verfügung stehen. Und der dritte Bereich ist Layout und Druckvorstufe. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass der Kunde und die Druckerei für das Gleiche reden und dass beide Seiten möglich sind. Ich mache an der Stelle die Vermittlung. Ich arbeite im Büro 2.0 in Berlin. Das ist eine Open-Source-Bürogemeinschaft. Derzeit befinden sich dort 17 Firmen. Es arbeiten ungefähr 60, 70 Leute dort. Es sind 1100 Quadratmeter und das sind ausschließlich Firmen, die mit freier Software arbeiten. Wer sich für das Büro 2.0 interessiert, kann gerne dort vorbeikommen. Kann auch eine Mate bekommen, kann sich auf unsere schöne Terrasse setzen und hat genauso schöne Sonne wie hier auch. Mindestens. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert eigentlich. Es gibt sehr viel Kommunikation, es gibt sehr viel Datenaustausch und damit Menschen miteinander Daten austauschen können, ist es ganz wichtig zu wissen, wie Daten ausgetauscht werden und wie diese Daten interpretiert werden, dass die Informationen, die ausgetauscht werden, auch interpretiert werden können. Dafür ist es notwendig, dass, wenn man das aus menschlicher Sicht betrachtet, die gleiche Sprache verwendet wird und dass Menschen auch über den Kontext Bescheid wissen, indem sie miteinander sprechen. Für Computerprogramme ist das nicht ganz so einfach, da ist das etwas heruntergestuft und reduziert wurden auf das Thema Datenformat. Das ist im Endeffekt die Art und Weise, wie die Bit- oder Byte-Reihenfolge festgelegt ist und damit einfach die einzelnen Programme untereinander wissen, welche Daten kommen zuerst, wie muss ich diese Daten interpretieren. Eine Auswahl der Datenformate, wir haben halt OpenOffice, MonuT, wir haben Tech, das LaTeX-System und wir haben natürlich auch PDF, damit wir zum Beispiel solche Folien wie das relativ schnell ausdrucken können, damit wir die Möglichkeit haben, oh, ich kann es genauso ausdrucken, wie es hier zu sehen ist. Ihr seht es genauso, wie ich es sehe. Das ist ein standardisiertes Datenformat. Sehr, sehr viele Dokumente werden in dieser Art und Weise ausgetauscht. Und das ist eigentlich auch was ganz Tolles, wenn man dann eigentlich auch sieht, ja, okay, ich kann diese Sachen nehmen, ich kann sie ablegen, ich kann sie ausdrucken, ich kann sie speichern. Und ich finde das ganz praktisch. Das PDF-Format, wenn man sich das mal in 2 Minuten anschaut, wurde 1984 entwickelt von der Firma Adobe Systems. Es ist festgelegt, es gibt verschiedene Standards dazu. Es ist sehr weit verbreitet und auch sehr stark akzeptiert. Das heißt, es gibt eigentlich kaum jemanden, der PDF nicht kennt oder der auch kein Werkzeug hat, um es anzuzeigen bzw. es zu erzeugen.
ESA.
Bitte?
ESA.
Hagen hat gerade ESA eingeworfen.
Die ESA kann es nicht.
Die ESA kann es nicht. Das ist die Europäische Raumfahrtbehörde, richtig? Oh, das ist natürlich interessant. Warum sitzt da keiner von der ESA hier in dem Vortrag? Okay. Gut. Was können wir mit dem PDF machen? Wir können es erzeugen, wir können es editieren, wir können es darstellen und das vor allem auf allen Plattformen. Auf allen Plattformen, das heißt, es spielt keine Rolle, ob das jetzt ein 386er ist oder ob das ein Android-Handy ist, man kann es darstellen. Es ist komplett dokumentiert und zwar festgelegt in der Adobe PDF-Spezifikation. Wenn ich Spezifikation haben will, muss ungefähr 1600 Seiten an den Text nehmen und hat dann sehr viel Freude an dieser Spezifikation. Es wird verwendet für alle Arten von Dokumenten, das heißt für Verträge, für Angebote, für Rechnungen, für wissenschaftliche Dokumente oder auch für solche Vortragsfolien. Das heißt, es kommt eigentlich in allen Bereichen des Lebens zum Ausdruck. Selbst wenn ich irgendwelche Fahrpläne sehe, das ist meistens ein PDF-Dokument, das wird dann da angepackt. Jetzt schauen wir uns mal an, was heißt denn eigentlich Barrierefreiheit? Barrierefreiheit wird ja sagen, das betrifft mich doch überhaupt nicht. Ich könnte jetzt ja ganz frech sagen, doch nicht. Weil, wenn ich jetzt mal den Altersdurchschnitt hier anschaue, ich würde mal sagen, so um die 30. Und ich sag mal so, in 30 Jahren werdet ihr vielleicht darüber nachdenken müssen und sagen, es ist doch ganz gut, dass es so etwas gibt wie Barrierefreiheit, dass sich Leute darüber Gedanken gemacht haben, denn jetzt kann ich das Dokument vielleicht auch noch lesen. Kann ja auch mal sein, dass ihr in Verlegenheit kommt und denkt, ich sehe nicht mehr so richtig, ich muss das jetzt entsprechend größer stellen. Es gibt einen Einwand, auf den ich später zurückgehen würde. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, das ist das Bundesgleichstellungsgesetz. Und dieses ist verfasst worden, damit Menschen mit Behinderungen gleichgestellt sind, damit diese Menschen unterstützt werden. Das beinhaltet nicht nur Richtlinien für Gebäude, für den öffentlichen Nahverkehr, für technische Geräte, für Informationssysteme. Das beinhaltet auch akustische und visuelle Kommunikationssysteme und auch Wohngebiete. Also im Endeffekt alle Dinge, damit es Menschen mit Behinderungen leichter wird, damit sie ebenfalls in unserem Umfeld agieren können und dass sie nicht unbedingt auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Soweit sind wir damit vertraut. Wir wissen, dass es im Bus zum Beispiel so eine kleine Klappe gibt, wo man als Rollstuhlfahrer in den Bus reinfahren kann. Wir wissen, dass es Blindenleitstreifen gibt. Sind wir alle damit vertraut. Aber für Datenaustausch, da hat sich bisher eigentlich kaum jemand so richtig im Kopf gemacht. Es wird einfach so hingekommen. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Blickweise und ich habe hier mal 2 aufgeschrieben, beziehungsweise 2 zitiert, Und die sind also aus dieser Accessibility-Mailing-Liste herausgenommen. Das eine kam von einem Nutzer, der Henning Oschwald heißt. Und er hat gesagt, ich kann PDF-to-Text verwenden. Ich kann daraus meine Informationen beziehen. Ein bisschen was von der Information geht zwar verloren, aber in den meisten Fällen entspricht das genau dem, was ich haben will. Das heißt, ich kann ein PDF-Dokument nehmen, kann das mit PDF-to-Text in eine Textdatei umwandeln und kann dann alle Textinformationen, die in der Datei drin sind, bekommen. Soweit so gut. Klaus Knopper sagt das ein bisschen anders. Weil er sagt, ein Dokument ist barrierefrei, genau dann, wenn ich alle Informationen, die da drin sind, komplett bekommen kann. Für ihn ist es auch aus diesem Grund wichtig, weil seine Frau, die Adriane, ist ja auch blind. Und ich denke, das wird ihn natürlich auch in diese Richtung bewegen, auch ihr die Möglichkeit zu geben, die Informationen zu erfassen. Schauen wir uns mal an, wen betrifft es denn eigentlich? Wenn man so von, ich sag mal, Behinderten spricht, dann denkt man eigentlich als allererstes an Menschen, die blind sind oder die schlecht sehen. Gehört aber auch dazu, dass es Menschen gibt, die farbenblind sind. Ja, der eine, der sieht halt irgendwie nur eine bestimmte Farbe oder der hat halt bestimmte Dinge, die er überhaupt nicht wahrnehmen kann. Es zählt aber auch Menschen dazu, die akustische Handicaps haben, physische Handicaps haben, die Sprachhandicaps haben. Ja? Dann gibt es Menschen, die haben verschiedene Behinderungen, die in der Gesamtheit wirken. Es gibt altersabhängige Beschränkungen. Es gibt zum Beispiel sowas, dass die Sehfähigkeit mit dem Alter abnimmt. Das betrifft vielleicht nicht unbedingt jeden, aber einige etwas stärker, einige etwas schwächer. Es gibt zum Beispiel sowas wie eine Altersweitsicht, also Leute, die eine Brille tragen, da gibt es einen gewissen Punkt, wo dann gesagt wird, naja, ab einem gewissen Alter stellt sich das wieder ein bisschen zurück. Und dann ist es halt wichtig, dass man diese Leute im Informationszeitalter mitnimmt. Ich habe hier an der Stelle auch nochmal Fremde und sozusagen ausländische Besucher mit eingeschlossen, weil ich denke auch, dass Sprache eine Variante der Barrierefreiheit sein kann. Insbesondere, wenn man in ein fremdes Land geht und die Sprache einfach nicht spricht bzw. sich nicht verständlich machen kann. Jetzt schauen wir uns mal an, was Menschen verwenden können, die blind sind. Ich habe mich aus diesem Grund mit zwei Leuten zusammengesetzt. Das ist einmal Sebastian Andres. Sebastian Andres kommt ebenfalls aus Berlin und er ist halb blind. Er gehört zum Vorstand der Berliner Linux User Group. Und als zweite Person mit Petra Kubina. Petra Kubina ist Studentin an der Universität in Bielefeld und sie ist Spezialistin für barrierefreies Webdesign. Wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, welche Schwierigkeiten gibt es. Und die Informationen, die jetzt folgen, kommen von diesen beiden, also mit diesen beiden mit zusammengetragen. Sebastian Andres hat mir erzählt, er kann nicht an Dokumente lesen. Wie ist das herausgekommen? Es ist herausgekommen, ich habe ihm ein PDF-Dokument mit dem Vertrag geschickt. Und er hat zu mir gesagt, was hast du mir denn da für Blödsinn geschickt? Ich kann überhaupt nicht lesen. Dann habe ich gesagt, das ist doch ein normales so LaTeX-Dokument und dann kommt ein PDF raus. Und dann hat er gesagt, ja, das nützt mir alles nichts, das geht nicht. Was geht denn nicht? Und dann haben wir herausgefunden, es ist ein zweispaltiges Dokument. Und dieses zweispaltige Dokument, das hat sein Tool, was es für ihn sozusagen in Text umwandelt, so durcheinander gewürfelt, dass er das einfach nicht mehr richtig lesen konnte, dass er nicht mehr wahrnehmen konnte, was in diesem Dokument da war. Und das hat uns auf diese Idee gebracht, doch mal zu schauen, sagen wir, was gibt es denn da eigentlich, wie liest denn der das, was muss er eigentlich alles dafür machen, damit er das Dokument überhaupt erkennen kann, damit er den Inhalt wahrnehmen kann. Sebastian hat mir gezeigt, er verwendet einen Screenreader. Und dieser Screenreader ist ein kleines Programm, und das bereitet die Informationen, die ich hier auf meinem Bildschirm habe, für die Sprache auf und für das Braille-Terminal. Braille-Terminal ist eine zusätzliche Tastatur, die man sozusagen an seinen Rechner anstöpseln kann. Und die Textinformationen, die da sind, werden auf diesem Terminal ausgegeben Und der Blinde macht Folgendes, der liest quasi diese Zeichen, die dort zu erkennen sind, das sind einzelne Punkte, und dadurch kann er erkennen, welche Informationen auf diesem Bildschirm dargestellt sind. Die Programme, die es dazu gibt, sind zum Beispiel Orca oder halt der Zoom Screen Reader. Hier auf der linken Seite haben wir halt mal das Symbol von diesem Orca dargestellt. Das ist also benannt nach einem Wal oder nach einem Delfin an der Stelle. Und dieser Delfin hat quasi hier diesen Blindenstock. Und die Punkte, die hier da drauf sind, das ist Blindenschrift. Ich habe uns von jemandem übersetzen lassen. Mein Vater war selber 40 Jahre Lehrer, hat auch an der Blindenschule unterrichtet. Und da habe ich ihn gebeten und habe gesagt, was steht denn da? Und er hat gesagt, ja, das heißt dann Orca. So, und deswegen bin ich auch ziemlich sicher, ja, das stimmt. Dieses Braille-Terminal, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil man dann diese Informationen erfassen kann. Und das, was Sebastian an der Stelle dann auch noch benutzt, das sind die Werkzeuge, die hier unten drunter stehen. Das ist einmal PDF-to-Text, hatte ich schon was dazu gesagt. Und auch E-Links. Ist E-Links bekannt oder ist das, was unten gewohnt ist? E und Links. Wenn wir einen Webbrowser benutzen, dann haben wir normalerweise so ein grafisches Tool, wo wir drauf rumklicken. Aber so für den Blinden ist das irgendwie ganz komisch, wenn man hier mal sagt, klick mal da oben links da drauf. Ja, geht nicht. Und der verwendet einfach ein Text-Tool, einen textbasierten Webbrowser. Und er kann dann halt mit den Cursor-Tasten darauf navigieren und kann halt sehen, ja, da gibt es einen Link und da gibt es ein Bildchen, da gibt es einen Alternativtext. Und dann kann sich darüber sozusagen durchs Internet bewegen. Total coole Anmerkung. Sven hat eine Anmerkung?
Ich habe eine ganze Menge mittlerweile, aber ich sage mal nur, bevor ich das jetzt alles unterbreche, können wir ja vielleicht danach noch ein paar Dinge zeigen und irgendwas korrigieren. Und ich sammle mir das mal und dann.
Okay, gut. Dann freue ich mich auf die Anmerkung, die dann im Nachhinein kommt. Aufschreiben drin. Ja, du hast dein Notebook ja dabei, kein Problem. So, wie sieht sowas aus? Ich habe hier einfach mal so einen kleinen Bildschirm. Das ist eigentlich interessant, dass ein Blinder dann so ein Notebook benutzt, wo so ein TFT da ist. Und hier hat man an der Stelle diese Zugriffs- oder hat man diese Tastatur. Und hier sieht man diese Braillezeile. Und man sieht hier so eine Reihe von Möglichkeiten, wo man mit den Fingern das greifen kann, wo man diese Stifte, die da herauskommen, zu sozusagen einzelne Buchstaben verbinden kann. Ein Blinder macht dann Folgendes, er fängt an der Stelle an und tippt dann halt einfach, unglaublich flink, wie wir das machen, er kriegt das dann einfach raus, was sind da für Stifte, und setzt das sozusagen im Kopf zusammen, welche Buchstaben sind das. Und dadurch liest er das. So, jetzt kann man uns natürlich sagen, ganz cool, da kann man jemandem das in die Hand geben und kann sagen, jetzt kann er das lesen. Jetzt gibt es auch ein paar Schwierigkeiten. Also so ein Screenreader ist ganz toll, aber der kann eigentlich nur genau dann richtig funktionieren, wenn die Vorlage, die er hat, das auch hergibt. Und dann hat Schwierigkeiten sind zum Beispiel Linien. Wie will man eine Linie auf so einem Terminal darstellen? Will man da Bindestriche machen? Wie will man das machen? Schwierig sind auch Markierungen, Bilder, hervorgehobene Textstücke oder hervorgehobene Passagen. Weil es gibt auf dieser Braillezeile nur die Möglichkeit, Buchstaben darzustellen, Buchstaben, Ziffern. Ja? Aber es gibt keine Möglichkeit, ein Bild auf so eine Braillezeile zu übertragen. Also ich meine, ich kann es schon übertragen, aber da kommt dann irgendwelcher Kauderwelsch raus. Ja? Es gibt Schwierigkeiten mit mehrspaltigen Dokumenten. Ich kann auf einer Braillezeile keine Mehrspaltigkeit darstellen. Ich habe nur einen Datenstrom, der darauf dargestellt. Schwierigkeiten mit Bildern ohne Zusatzinformationen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Web, wenn man ein Web programmiert hat, der wird wissen, aha, okay, ich kann zu jedem Bild einen Alternativ-Tag hinterlegen. Und dieser Alternativ-Tag ist dazu da, dass der Screenreader diesen auswertet und diesen darstellen kann. Der Blinde kann also damit erkennen, sag ich mal, welche Information auf diesem Bild dargestellt ist, ob das eine Webseite ist oder ob das ein Logo ist. Bloß, wenn diese Zusatzinformation fehlt, dann ist das einfach irgendwas, was er nicht erkennen kann, was er nicht deuten kann. Dem geht diese Information verloren. Schwierigkeiten mit dem Screenreader gibt es auch bei Fußnoten und bei Lesezeichen. Es ist nicht erkennbar, in welcher Reihenfolge muss das gelesen werden. Der Screenreader macht halt folgendes, der guckt sich das Ganze an und irgendwo gibt es so eine 2 meinetwegen, um auf eine Fußnote zu springen. Jetzt müsste der Screenreader erstmal gucken, wo ist denn das überhaupt? Wo ist diese Stelle in meinem Datenschreiben? Muss ich das jetzt vorlesen? Muss ich das überspringen? Ist nicht so einfach. Genauso gibt es Schwierigkeiten mit Seitenköpfen, mit Kopfzeilen, mit Fußzeilen und mit Seitennummern. Der Screenreader macht nur folgendes, der nimmt diesen ganzen Datenstrom und er liest das Ganze vor. Aber da taucht er halt ab und zu im Text mal eine 43 auf oder eine 57, weil die Seitennummer als Buchstaben interpretiert werden. Für uns, die wir das einfach sehen können, ist überhaupt kein Problem. Wir sagen, ah, okay, ist eine Seitennummer, das müssen wir jetzt nicht vorlesen. Aber der Screenreader hat nicht diese Intelligenz, das zu überspringen und zu erkennen, ob das jetzt vorgelesen werden muss oder nicht. Ebenfalls gibt es Probleme mit expliziten Seitenumbrüchen und mit expliziten Trennzeichen. Wir als Menschen, wir gucken uns diesen Strom an, diesen Text, und sehen an der Stelle, ja, okay, da ist ein Trennzeichen und da müssen wir sofort trennen. Für den Screenreader, der sieht dann einfach, aha, da ist ein Trennzeichen und dann liest er das Trennzeichen. Ja, er kann es nicht erkennen. Es gibt genauso neckische Gemeinheiten, sage ich mal, das sind PDF-Erweiterungen. Beispielsweise kann man PDF-JavaScript runterbringen. Ja, sowas gibt es. Und also ich persönlich empfinde das als nicht so klar. Weil nicht jeder PDF-Betrachter unterstützt das Ganze. Das heißt, die Information, die sich mit diesem JavaScript dort verbinden lässt, die geht einfach nicht an alle Benutzer. Die sind für einige einfach nicht zugänglich. Genauso gibt es Beschränkungen für die Benutzer. Man kann in einem PDF-Dokument festlegen, was kann der Benutzer mit diesem PDF-Dokument tun. Kann er es lesen, kann er es drucken. Ja? Man kann diese ganzen Restriktionen festlegen. Ich persönlich sage, ich will mit dem Dokument das machen, was ich will. Ich will nicht durch diese Beschränkungen gebunden sein. Wir schauen uns das Ganze bei einem Beispiel an. Ich habe hier einen Kalender. Für uns ist das ganz logisch, ja, es geht von Montag bis Sonntag. Und diese einzelnen Zahlen, das sind die einzelnen Tage und das sind die einzelnen Sachen. Das ist die Verteilung der Tage. Bei einem Blinden, was ganz anderes. Ein Blinder kriegt eigentlich nur das September, dann kriegt er Montag bis Sonntag und dann kriegt er diese restliche Zahl. Die Information, dass es sich hier um einen Kalender handelt, wie diese Verteilung stattfindet, die kriegt ihr überhaupt nicht mit. Ja? Die Information ist einfach weg. Das, was wir an der Stelle brauchen, ist eine Erweiterung, das heißt, wir brauchen eine Art Markierung, damit diese Information, dass es eine Tabelle oder dass es eine bestimmte Anordnung, dass diese Information erhalten wird. Wenn wir uns PDF anschauen, gibt es eine Reihe von Zielkonflikten. Das, was ich vorhin gesagt habe, PDF ist total klasse, weil ich kann ein Dokument hernehmen und kann es auf allen Plattformen identisch anzeigen. Das ist das, was ich will. Ich kann euch dieses Dokument zur Verfügung stellen, egal was ihr für ein Endgerät habt, ihr könnt es genauso sehen, wie ich es sehe. Aus der Perspektive der Barrierefreiheit ist das was ganz anderes. Das ist das überhaupt nicht so. Weil aus der Perspektive der Barrierefreiheit möchte ich gern, dass ich das Dokument so anzeigen kann, wie es für mich geeignet ist. Das heißt, wenn ich irgendwie rot-grün blind bin, wenn ich diese Farben nicht wahrnehmen kann, ja, dann nützt mir das alles nicht. Dann kann ich nicht unterscheiden, ist das da oben rot, blau oder gelb. Dann ist das einfach irgendwie lustiges Irgendwas. Ich möchte die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte das Ganze vergrößert darstellen, beispielsweise mit einer Software. Ich möchte gerne die Farben verändern können. Ich möchte sagen können, okay, das hier ist für mich nicht richtig gut, beispielsweise für den Kontrast. Ich kann mit dem Kontrast irgendwie nichts anfangen. Ich möchte mir das Ganze so einstellen, dass das Ganze in der Farbkombination dargestellt wird, dass ich es erkennen kann. Ich möchte auch in der Lage sein, den Text, den ich hier sehe, zu erkennen und auch zu extrahieren. Ihr geht jetzt alle davon aus, das ist Text. Ich habe durchaus schon Folien und PDF-Dokumente gefunden, wo dieses ganze Ding, alles was ich hier sehe, wo das sind Images, wo das ein Bild ist. Und an der Stelle schaltet das PDF zu Text. Weil wenn das Ganze ein riesengroßes Bild ist, gibt es keine Möglichkeit für diese Software, relativ blind den Inhalt in ASCII-Zeichen zu machen. Für uns ist es egal, wir können das einfach sehen. Aber für andere geht es halt nicht. Das, was auch schwierig ist, ist die Keyboard-basierte Navigation, weil, wie wir hier alle sitzen, können wir soweit mit der Tastatur umgehen. Wir können auch mit der Maus umgehen, aber für einige Menschen ist das einfach schwierig, weil sie es nicht können. Weil sie es physisch nicht können, weil sie in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Letzter Punkt ist dieser hier unten. Das ist die Lesereihenfolge. Also sprich, man muss die Linearität des Dokuments beibehalten. Linearität heißt an der Stelle, wie muss ich die einzelnen Textpassagen, die sich hier drauf befinden, in welcher Reihenfolge muss ich diese vorlesen. Das heißt, es gibt, wenn man das PDF-Dokument anguckt, ein Tagging für jeden einzelnen Teil. Zum Beispiel hat das den Index 0, das hat den Index 1, das hat 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das heißt, das Programm, was das Ganze vorliest, orientiert sich an diesen Indizes. Das heißt, es weiß, als erstes das, dann das, dann das, dann das und so weiter. Manche Programme machen das nicht. Die erzeugen das, sieht total klasse aus. Uns fällt es nicht auf, aber jemanden, der es dann einsetzt, der es verwendet, ist auf das Indizes angewiesen. Und dann sind die Dinger einfach weg oder in einer blöden Reihenfolge. Das heißt, das Programm liest meinetwegen erst dieses hier vor und dann das hier unten und dann das. Und damit geht der Inhalt und die Linearität komplett verloren. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine kleine Luke. Das heißt, jemand, der schlecht sieht, hat einen ganz normalen Bildschirm, aber eine kleine Lupe, wo er halt auch sehen kann, aha, okay, das ist der Programmquelltext, hier kann ich mir das hervorheben, ich kann diese Lupe verschieben und kann eben ebenso mit an der Entwicklung teilhaben wie wir alle. Ich finde das Ding total klasse. Zweite Sache, wir können die Darstellung ändern. Der Adobe Acrobat kann sowas. Ich kann zum Beispiel hier sagen, ersetze die Dokumentfarbe. Ich kann einstellen und kann ihm sagen, benutzerdefinierte Farben. Ich stelle hier ein den Hintergrund und auch den Dokumenttext. Genauso wie ich es brauche, dass ich es sehen kann. Und dann sieht das beispielsweise so aus. Ja? Das heißt, ich habe diesen mit höherem Kontrast eingestellt. Einige Leute ist das extrem wichtig, dass es gibt. Ich habe das hier nicht im Acrobat dargestellt, ich habe es hier mit dem Ocular dargestellt. Ocular ist der PDF-Betrachter von KDE. Wir haben das in einem länger werdenden Prozess ausgewertet, wir haben uns die Zeit genommen und haben gesagt, mit welchem Programm geht das überhaupt, wo wird das überhaupt unterstützt. Haben gesagt, das ist eigentlich total wichtig und haben die wichtigsten Programme, also Ocular und Acrobat und auch den Acrobat Professional, komplett angeschaut und gesagt, okay, da gibt es die verschiedenen Schritte, da gibt es die Möglichkeiten dazu. Für diese Dinge sehen wir hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erstellt man so ein Dokument? Was kann man machen? Wenn man mir ein Word in die Hand gibt oder auch ein OpenOffice, muss ich sagen, sieht schön aus, aber kann ich mit umgehen. Damit kann ich umgehen. Ich kann mit den Techniken umgehen. Ja? So. Und deswegen habe ich mir angeschaut, naja, was muss man denn darauf einstellen? Es gibt ein Paket, das heißt Hyperref. Und da kann ich hinterlegen, welche Informationen zu meinem Dokument gespeichert sind. Ich kann halt den Autor festlegen, die Schlüsselwörter und auch den Titel. Das kann ich für jedes PDF-Dokument, aber für Tech kann ich das relativ simpel machen. Ich habe hier einfach den Autor angelegt, die Schlüsselwörter und auch einen kleinen Titel dazu. Und die Informationen kann ich mir auch anzeigen lassen. Es gibt ein Tool, das heißt PDF-Info, dem gebe ich das PDF-File mit. Und dann zeigt es mir genau diese Informationen an. Damit kann ich diese Informationen hinterlegen und kann sie jedem zugänglich machen. Jetzt haben wir natürlich gesagt, okay, sind vielleicht nicht alle tech-affin. Jetzt schauen wir doch mal, ja, was muss man denn noch machen? Wir haben gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass man beim Erstellen eines Dokuments entsprechende Optionen setzen muss. Wir haben uns das im OpenOffice angeschaut und haben als allererstes gesagt, okay, gewisse Komprimierung und die Sachen ist alles okay. Dann gibt es aber hier einen Teil, der heißt PDF A1A. Dieser PDF A1A ist ein Standard und der legt an der Stelle fest, dass Zusatzinformationen in diesem PDF abgelegt werden. Diese Zusatzinformationen sind standardisiert, genau in diesem Standard, PDF A1A. Und diese können dann von diesen Informationen, von dem Programm, wieder ausgelesen werden und sie können verwendet werden, damit sie dargestellt werden können, damit sie genutzt werden können für jemanden, der es nicht sehen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, sozusagen dieses Häkchen da zu setzen. Weitere Dinge. Text als Text integrieren. Ja? Ich hatte es schon gesagt, ich habe Dokumente gesehen, da ist das kein Text, sondern sind das Bilder. Und deswegen kann ich das dann auch richtig wahrnehmen, was es ist. Ja? Wenn ich Bilder einbinde, bitte Namen hinzufügen, also ebenfalls zum Tagging verwenden. Das heißt, ich möchte an der Stelle noch die Zusatzinformation haben, was ist dargestellt, gibt es einen Untertitel. Ganz wichtig. Jetzt werdet ihr alle sagen, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Petra, Sebastian und ich, wir haben auch ein Dreivierteljahr recherchiert und zusammengetragen. Und dann hatten wir die Information und dann wussten wir, es gibt. Worüber wir uns sehr gefreut haben, es gibt bei allen offenen Standards, da ist es komplett implementiert, hat uns sehr gefreut. Und deswegen können wir an der Stelle nur empfehlen, offene Formate zu verwenden. Dann haben wir uns gesagt, das ist ja echt ganz, ganz toll, jetzt haben wir die Dokumente erzeugt, das ist prima. Jetzt wollen wir einfach mal gucken, was da rausgekommen ist. Sind die denn überhaupt barrierefrei? Oder sind sie es nicht? Weil vorgeben kann man ja viel. Und deswegen haben wir einen dritten Schritt gemacht. Und der dritte Schritt war, diese PDF-Dokumente auf Barrierefreiheit zu überprüfen. Und da haben wir verschiedene Varianten gefunden. Eines davon ist der PAC, das ist der PDF Accessibility Checker. Der ist entwickelt worden an der Universität von Winterthur. Und Petra hat an dem Seminar teilgenommen und hat es dann gesehen und war total begeistert davon, hat gesagt, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren, muss das mal testen und so weiter. Man hat sich irgendwie 3 Tage dann hingesetzt, hat das Ding gezogen und hat dann alle möglichen Schritte ausprobiert, was da geht und was man machen muss. Hier haben wir einen Screenshot eingefügt. Hier sehen wir zum Beispiel, das Dokument ist als getaggt markiert. Dokumenttitel ist vorhanden. Dokumentsprache ist festgelegt. Sicherheitseinstellungen sind da. Konsistent gegliedert. Die ganzen Dinge kann man an der Stelle sehen. Man kann nachprüfen, ja, das Dokument ist in Ordnung. Man kann auch sehen, was nicht da ist. Hier fehlen die Informationen für die Dokumentstruktur, also welche Dinge sind wichtig, in welcher Reihenfolge ist es vorzulesen. Hier ist noch angemerkt, dass es Schwierigkeiten mit Text und Kontrollen gibt. Aber als ich das gesehen habe, war ich total hinweg, weil ich dann gesagt habe, schon, das zeigt mir wirklich an, was ich in meinem Dokument vielleicht noch verändern muss. Wie das Ganze brauchbar ist. Ja? Ich fand das total klasse. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt jetzt dieses Pack. Eigentlich ist es offiziell nicht verfügbar, aber es ist halt da. Und dann haben wir geschaut, was gibt es denn auf dem Markt. Dann haben wir zum Beispiel das Projekt von dem PDF-Alive-Betrachter von Catharsis gefunden. Den gibt es auch in einer Web-Variante. Kann man in einer Web-Variante kostenfrei verwenden. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, da sein Dokument hochzuladen, das zu prüfen und kriegt so ein ähnliches Ergebnis wie hier. Und damit hat jeder die Möglichkeit, sein Dokument hochzuladen und zu schauen, was gibt es denn da, wie sieht denn mein Dokument aus. Dann haben wir gesagt, naja, ist das denn wirklich alles? Wenn ich hier so ein Prüfergebnis habe, ist das dann wirklich barrierefrei oder ist das einfach nur ein Indikator? Ergebnis unserer Zusammenfassung ist, es ist ein Indikator. Wenn es wirklich barrierefrei sein soll, testet es bitte auch mit jemandem, oder lasst es von jemandem testen, der diesen Einschränkungen unterliegt. Denn wir haben hier einfach nur ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis kommt zustande, weil bestimmte Kriterien geprüft wurden. Ob derjenige, der das Ganze anschauen darf und soll, auch damit zurechtkommt, ob er das tatsächlich verwenden kann, das können wir als Entwickler nicht entscheiden. Das kann nur derjenige entscheiden, der das in der Hand hat. Deswegen auch der Tipp, wenn ihr ein Dokument vollständig geprüft habt, gibt es mal jemanden, der es wirklich benötigt. Lasst es von ihm einfach mal gegenlesen und lasst an der Stelle einfach mal sehen, kann er wirklich mit diesen Informationen umgehen, kann er es wirklich verwenden. Dass hier so ein Ergebnis rauskommt, ist wunderbar, aber ob es tatsächlich von jemandem genutzt werden kann, das muss immer noch von jedem Einzelnen, jedem Behinderten an der Stelle geprüft werden. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, könnt ihr das vom Orca-Projekt bekommen, ihr könnt das Screenreader-Projekt bekommen. Es gibt auch ein Dokument von Jan-Erik Hellbusch, welches besagt, wie gestalte ich barrierefreie Dokumente, welche Informationen müssen drin sein, welche müssen weg. Es gibt eine Fachtagung, die stattgefunden hat, und da hat ein Markus Erle wunderbares Dokument zusammengestellt, welche Informationen notwendig sind. Und wer noch mehr wissen will, schaut sich einmal diesen Zeitungsartikel an. Peter, Sebastian und ich, wir haben dort so einen Zeitungsartikel geschrieben, der ist in Linux-Version 2010 erschienen. Das heißt, in der 7er-Ausgabe bzw. in der 8er-Ausgabe sind alle Informationen nochmal drin, mit Screenshots, mit allem drum und dran. Und ihr habt dann 15 Seiten Papier zum Lesen. Wenn ihr das nicht lesen wollt in Papierform, könnt ihr auch ins Web gehen, auf die Webseite linuxuser.de, könnt ihr das Artikelarchiv gehen und könnt den Artikel dort komplett kaufen. Wenn dann immer noch Fragen auftauchen oder wenn ihr Dinge nicht wisst, kommt einfach zu mir, schickt eure Fragen hierher, ich beantworte sie gerne. An dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn es in Zukunft mehr barrierefrei ist.
Da gibt es eine Frage. Ja, okay. Du hast gesagt,
das Durchschnittsalter ist um die 30. Entsprechend betrifft die meisten von uns wahrscheinlich erst in ca. 30 Jahren. Ja. Und er meint, es wäre anders. Hier sind viele ITler, viele Entwickler und alle von uns soll es jetzt schon betreffen.
Der Punkt ist ja, uns ist es im Augenblick vielleicht noch nicht bewusst, dass es uns mal irgendwann betreffen wird. Aber wir machen ja im Endeffekt nichts anderes, als auf den Bildschirm zu gucken.
Soll der Standard sein, seine Sachen barrierefrei zu machen?
Ja, das auf jeden Fall. Aber dazu muss man wirklich wissen, wie es geht.
Ja.
Und ich habe halt viele Leute erlebt, die gesagt haben, ich kann das so sehen. Ja, die machen sich darüber keinen Kopf. Und genau deswegen haben wir ziemlich lange recherchiert und ausprobiert und getestet, um das einfach mal zusammenzustellen. Und ich hoffe, dass ihr daraus was mitgenommen habt und sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Weitere Fragen, weitere Anmerkungen? Sven, du hattest vorhin...
Ich habe noch eine ganze Menge Zeug, ja. Ich möchte lieber die anderen Leute mal vorher...
Du möchtest sie erst strukturieren und mir dann zusenden, sodass wir zusammenhängen.
Ich bastel gerade den Folgevortrag. Nein.
Wunderbar.
Ich hätte
da gibt es eine Frage. Ja, doch, spontane Verständnisfrage, weil du hattest uns angesprochen, also ein Riesenproblem ist bei PDF-Dokumenten, die jetzt also in Spalten sind.
Ja.
So,
ja.
Was kann man da eben alternativ machen? Also ist in einem Grund die Lösung komplett auf Spalten. Manchmal kann es ja Sinn machen, komplett zu verzichten. Oder ja. Was kann man da als Unterstützung eben machen? Oder was muss man da beachten, dass das eben dann trotzdem von so zu lesen geht?
Also es gibt für jede Spalte sogenannte Indizes oder Indikatoren. Ja. Und zum Beispiel müssen diese Spaltenindikatoren richtig gesetzt werden.
Ah.
Und wenn diese Spaltenindikatoren richtig gesetzt werden, kann der Screenreader erkennen, das ist der erste Absatz, das ist der zweite Absatz, das ist der dritte und das ist der vierte. Dann weiß er einfach über diese Spaltenreihenfolge Bescheid. Und viele PDFs erzeugen oder viele Programme erzeugen das einfach nicht richtig. Mhm. Da muss man einfach mal gucken, ja, was muss man denn da noch ändern, dass das einfach mal richtig gemacht wird.
Und wovon ist es abhängig, von dem Schreibprogramm, das ich benutze, und dann PDF exportiere?
Ja, das ist von dem Programm abhängig, was den Ursprungstext in PDF übersetzt. Aha. Also ich vermute sogar, also dass da selbst in Tech noch ein paar Dinge drin sind, die einfach nicht berücksichtigt sind. Ja? Also wir haben es mit OpenOffice ausprobiert und das OpenOffice macht es eigentlich ganz sauber. Ja? So wie unsere Tests gewesen sind. Aber wie gesagt, also wir haben eben nicht alle Dinge ausprobiert oder ausprobieren können. Wir haben es mit Tech probiert, wir haben es mit OpenOffice probiert. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, wie es mit dem AbiWord ist. Ja, AbiWord ist ja sozusagen der kleine Vertreter, kleines Textprogramm. Keine Vorstellung, wie das jetzt da ist, ob das da eben implementiert ist. Ja? Das müsste man an der Stelle nochmal evaluieren. Da gibt es eine Frage? Ja?
Nee. Du hast meine Antwort vorweggenommen.
Du hast deine Antwort vorweggenommen.
Ah, okay. Ich kann natürlich noch mal schauen. Wir hatten für den Test auf diese Barrierefreiheit noch ein Dokument. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es hier drauf ist. Ich gucke jetzt mal. Wir hatten bei Petra hatte da echt was vorbereitet. Das ist der Sprung, nein, das ist auch nicht. Ah, doch. Das ist an der Stelle noch eine wichtige Sache, die ich vielleicht zeigen kann. Man kann das im Popular auch darstellen. Man kann das auch im Popular zu diesen Farben einstellen. Es gibt vorgegebene Modi, finde ich total klasse. Und man kann das natürlich auch selber nochmal festlegen. Mir war das am Anfang auch nicht bewusst, dass es bei den einzelnen Programmen überhaupt geht. Ja? Und dann haben wir eben ausprobiert und haben mal an diese Stellen geguckt und dann hat man eigentlich gesehen, wie weit die Sachen schon sind. Fand ich cool. Nee, es ist hier leider nicht als Bild drin, aber da muss ich euch jetzt leider mit diesem Bildchen enttäuschen, aber im Artikel ist es komplett drin, das Bild komplett enthalten.
Vielleicht noch ein weiteres Argument für Barrierefreiheit. Es geht ja nicht nur um die Leute, die nicht in der Lage sind, das auf die Weise zu lesen, wie wir das im häufigsten Fall machen. Auch wir selber haben vielleicht manchmal andere Anforderungen, wie wir Sachen lesen wollen. Mhm. Sei es, dass wir ein PDF auf dem E-Book-Reader lesen wollen, der vielleicht noch ein Stück kleiner ist als eine komplette A4-Seite, dann doch nur eine Spalte wollen statt zwei. Vielleicht wollen wir einen wichtigen Text auch mal auf dem Handy lesen, auf einem noch kleineren Display. Dann sind wir auch selber beschränkt und brauchen Barrierefreiheit.
Ja.
Also ich habe gerade mal dieses PDF zur Text ausprobiert und war begeistert. Zumindest bei den Sachen, die ich hier rumliegen hatte, wird mir das auf dem E-Book wieder viel weiterhelfen.
Ja, also es gibt eine ganze Menge solche Werkzeuge. Es gibt einmal das PDF to Text, wo man einfach den Text rausziehen kann. Es gibt zum Beispiel auch PDF Images, und dann kann man die einzelnen Bilder aus dem Dokument rausziehen. Gibt's alles. So, ich habe jetzt hier doch mal dieses Dokument herausgesucht. Das hatte Petra halt zum Testen verwendet. Und da hat man halt gesehen, ja, da ist ja eine Überschrift dabei und das. Absatz dabei, eine Unterüberschrift, ein Bild, da war ja auch eine Tabelle mit drin. Das hat sie verwendet und da hat sie eben geguckt, wer können Programme denn das überhaupt? Ja, also das kann ich euch gerne zur Verfügung stellen, wenn ihr selber rumtesten wollt. müsste ich jetzt selber so ein Ding schreiben. Jetzt habe ich schon drin.
Ich hätte noch was in der E-Links-Forum vor. Das ist, sagen wir, es gibt ja auch Lynx in W3M, die kenne ich zum Beispiel. Mhm. Also,
ja.
Also es ist selbst für einen Normalbürger, der keine Behinderung hat, teilweise sehr angenehm mit dem Textbrowser unterwegs zu sein, dass man einfach einen Brücken, die man zeigen kann. Sie haben Pop-Ups nicht mit an.
Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig.
Und ich verwende die Dinger auch sehr gerne, wenn ich hier meine Webseite prüfe. Ob man sie dann verwenden kann, dann gehe ich grundsätzlich mit dem Textbrowser los.
Ja. Also wie gesagt, das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, dass man einfach sehen kann, ja okay, da ist irgendwie eine Webseite und ich sehe wirklich den Text. Die ganzen Bilder und alles das, was irgendwie so, was ich halt momentan nicht brauche, das wird dann ausgeblendet. Allerdings, das, wie gesagt, das sieht total unspannend aus, wenn man das für das erste Mal startet. Dann war es einfach nur das, dann sollte ich das Ganze in der Konsole liegen. Ja, mehr ist das eigentlich nicht. Und dann muss ich mir halt sagen, wo will ich denn hingehen und dann wird es angezeigt. Das müsste ich an der Stelle halt mal finden.
Ja, das kann ich alles mal vorführen. Das habe ich alles.
Du vorführen? Okay. Da haben wir den Spezialisten sozusagen im Hintergrund setzen. Das finde ich gut. Bevor du das vorführst, will ich gerne noch fragen, ob es noch Rückmeldungen gibt, ob es welche gibt. Von euch? Da gibt es noch eine.
Also ich hätte noch eine schöne Empfehlung für Leute, als die für PDF auf Webseiten, wenn man die schön bei W3CO prüft. Ja, bestimmt prüfen nur, wenn gute Alttexte, also Alternativtexte ausgeführt sind, ansonsten ist sie leider nicht valid. Das ist schon mal ein guter Hinweis, wo man schon dran erinnert, ach, da habe ich noch mal viel vergessen.
Das ist vollkommen richtig, aber so etwas gibt es nicht für PDFs.
Ja.
Es gibt zwar eine Zentralstelle in Berlin, die direkt für solche Sachen ausgelegt ist, aber wie gesagt, also für PDF-Dokumente gibt es sowas bisher nicht. Absolut nicht, eigentlich ist es schade. Aber vielleicht ändert sich das. Gut, dann nochmal ganz herzlichen Dank von mir. Und wenn Sven jetzt so nett ist, da noch was zu zeigen.
Gut, zurück zum Thema. Also Barrierefreiheit, es geht nicht um behinderte Menschen, muss ich mal sagen. Es geht um den Zugang, es geht um die Barrieren. Es geht darum, diese Barrieren endlich mal zu überwinden. Und das gilt nicht nur einfach für Leute, die einfach nur blind sind. Nein. Ich sage mal, auch Unwissen ist eine Behinderung in der Hinsicht. Ja, wir kommen zu manchen Informationen nicht hin, weil wir nicht wissen, dass dieses Programm noch ein cooles Feature hat, dass man irgendwas einstellen müsste, dass man einfach nur im Wiki Dings irgendwas gelesen haben müsste, um das zu wissen. Ja? Und gut, die eine Sache, um das zu lösen, ist eben, dass man sagt, ja, liest doch eigentlich mal die Doku, RTFM. Die andere Sache ist aber, manchmal geht auf irgendwelche Architekturen irgendetwas nicht. Manchmal liegt es auch nur an der Grafikkarte, was natürlich nicht so einfach ist, weil dann Hardware nicht so einfach runterzuladen ist und so witzig. So, generell aber, es gibt ein paar Tools, man kennt sie vielleicht nicht, es gibt ein paar Features, man kennt sie nicht. Es gibt ein paar Leute, die einem einfach sagen können, was man machen sollte. Die sind nur gerade nicht da. All den ganzen Kram. So, jetzt mal zurück zum. Also ich muss wieder ein bisschen schummeln. Hier ist wieder ein Schummel-Alias, will ich gar nicht erzählen, was das ist. Und hier sind meine Aufzeichnungen von Dingens. So, generell, ja, das muss ich immer wieder vorneweg sagen. Ja. Also, was ist das hier? So, eine Verbesserung bei dem Programm ist nicht nur da, um Behinderte zu akkommodieren, sondern einfach mal den Zugang zu der Info zu erleichtern. Ja? Denkt ein bisschen an so ungefähr, ihr müsst nicht euch das Bein gebrochen haben oder gelähmt sein, damit so eine Rampe vorm Haus als Zugang schön ist. Ja? Da kann man auch mit dem Fahrrad drüber fahren oder mit einem Einkaufswagen drüber gehen. Ja? Oder einfach mit einem Trolley, wenn man sein Gepäck nicht tragen will. Das ist eine gute Sache. Ja?
Kinderwagen.
Genau, Kinderwagen, gutes Thema dazu, sind wir darauf gekommen. OpenStreetMap, die haben schöne Zusatzinfos. Eine ganze Menge Mütter, und nicht nur Mütter, auch Väter, sind echt dankbar dafür, wenn irgendwo steht U-Bahn-Eingang, da drüben auf der anderen Seite hat einen Fahrstuhl. Da geht es leichter runter. Ja, für den Kinderwagen.
Kurze Einladung. Ich biete nicht lösen wollen. Ja, ein Fahrstuhl. schreiben. Auch nur um diesen Karten. Nur für die Schmuck,
er bittet die Deutsche Bahn schon seit längerem darum, auf den Fahrplänen endlich mal zu markieren. Ach, er bietet es der Bahn sogar an, seit längerem auf den Fahrplänen zu markieren, welche der Bahnhöfe barrierefrei sind.
Kein Interesse.
Ich glaube, das ist die große, absolut große Chance für OpenStreetMap, wenn die sowas verzeichnen, daraus zu machen. Und wenn wir ein paar
als Räuber, ich muss wissen, wo ich rauskomme.
Genau.
Ich muss wissen, welche hat kein Abschluss.
So, genau, das muss man echt mal wissen. Ich finde es schade, dass eben die Informationen, die jeder Mensch irgendwo mal mitträgt oder mal erfahren hat, dass er die nicht einfach bei den Firmen abladen kann, die sich darum kümmern.
Nö, kein Interesse.
Kein Interesse. OpenStreetMap, sag ich mal.
Ja. Kein Geld.
Geld hin. Es gibt kein Return Value so ungefähr. Ne? Ja. Es ist nicht so, dass jemand dafür zahlt. Ich werfe hier einen Euro ein und dann kriege ich die Info, wo der kürzeste Weg ist. Und so. Ja. Aber wenn wir das bei OpenStreetMap reinwerfen, glaube ich, haben wir dort eigentlich den Hammer eigentlich schlechthin, dass einige Leute ihre Navigationsgeräte umstellen werden auf Karten von OpenStreetMap, weil sie diese Zusatzinformationen bekommen.
Auch
Kinderwagen-Sitzer, genau.
Also zum Thema Bahn, ich habe auch vor kurzem ein Schatzbuch der Bahn durchgelesen, das ist sehr interessant, könnte ich jedem empfehlen.
Vortrag bitte. Ja, Zusammenfassung ist auch, ich finde ich auch mal gut für Kurzvorträge. Hier, dieses Buch war jetzt noch nicht gelesen, drei Beispiele daraus, einfach mal so. Ja, zum Thema, ich muss aber mal auf die Zeit gucken. 16 Uhr, wann geht es eigentlich weiter?
Beim überhaupt nicht.
Hier nicht mehr, ja, aber bei dem anderen Slot um 16:15
Uhr?
Ja. Gut, also versuche ich mal in 5 Minuten hier ganz schnell noch was zu machen und dann vielleicht noch 3 Sachen zu zeigen. Ja, Barrierefreiheit finde ich, ist, es geht nicht nur darum, es geht um den Zugang zur Information, ne? Habe ich ja eben betont. Alles, was das angeht. Also ich denke mal, manche Leute hören weg, wenn sie immer in Barrierefreiheit, ich bin ja nicht behindert, nicht mein Problem. Ich möchte auf eins hinweisen, jeder wird mal älter und ich habe das selber gesehen, dass das mit den Augen irgendwann mal schlechter wird, eben an verschiedenen Leuten. Mein Opa ist blindet, ich habe auch einen älteren Herrn, der über 80 war, Nachhilfe gegeben in Computerdings, Windows und ja. Aber zumindest muss man ja einfach sagen, sie haben bei Windows ja auch ein bisschen was getan, was eben die Kontraststärke angeht. Ne? Man kann umschalten, Kontraste, man kann Font vergrößern. Und dann leider festgestellt, dass man Font vergrößert im Outlook, dann wird das nur teilweise gemacht. Zum Beispiel die Menügrößen, die werden gar nicht. Also die Menüs bleiben so groß, wie sie sind. Ja, dumm gelaufen, gerade da braucht man es ja mal. Und was die Kontrastdinge angeht, die kann man ja auch nicht ganz frei einstellen. Auch da wieder, das ist die große Chance von freier Software, wenn da ein bisschen was gemacht wird, dass viele Leute dann sagen, ich nehme nicht mehr freie Software, weil die haben da ein Feature. Ja, so, immer jetzt so nebenbei. Also, was Sachen angeht, wenn wir älter werden, ich möchte es ja nicht beschwören, aber es kann eben sein, dass das mit dem Augenlicht irgendwann runtergeht und dann braucht man noch solche Tools. Und dann sollte man sich rechtzeitig darauf einstellen, dass man ein Vergrößerungsglas braucht, per Software, dass man die Kontraste und Farben anändert, dass man die Fonts vergrößert und dass das dann eben dann auch klappen muss auf kleinere Geräte. Das wird bei kleineren Geräten nicht immer vergessen, so nach dem Motto, warum soll ich den Font da vergrößern, da sehe ich ja nur noch ein paar Sachen. Ja, dann habe ich auch nur noch 10 Buchstaben da auf dem Feld. Ja, genau das passiert dann, wenn man älter wird oder wenn man eben ein Problem mit den Augen hat. Ich kenne also einen, zum Beispiel in Österreich, der Nicholas McGuire, ein unglaublicher Typ. Der hat ein Restlicht nur von 5%, der muss sich da so vergrößern auf dem Bildschirm, dass er eigentlich nur noch 7 Buchstaben sieht. So ungefähr, ja, auf dem Fernseher, so groß. Aber der ist so unglaublich gut, der kann man sich echt an die Tasche stecken. Also was der alles macht, der Zusammenfassung, also er macht zum Beispiel Realtime Linux und er weiß genau bei der Installationsroutine, wie das geht. Also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, er hat einen Einführungskurs in Realtime Linux gegeben, wo dann 7 Leute vor ihm saßen und wir installieren das ja jetzt mal Und dann hat er das installiert. Das erste Mal, als ich ihn sah, hat er so eine Blindenarmbinde gehabt. Ich dachte, ist das jetzt irgendwie ein Mode, dass der da irgendwie damit rumläuft? Weil so souverän, wie er vorgetragen hat, die ganze Sache gemacht hat, war das so, dass ich dachte, das war ein Scherz. Er ist wirklich fast blind und was er sonst noch alles weiß, ist unglaublich. Er ist jetzt gerade irgendwie als Professor an der Uni in China. Immer so. Aber?
Nur so, bei wem? Auf eurer Homepage. Warum? Los. Für mich. Auf der Ort.
Auf der Seite der Datenspuren war auch nicht zu finden, ob es hier Treppen gibt oder ja, das barrierefrei ist.
Ja, ich wollte nur irgendwie.
Auf der Seite der Schweine vielleicht?
Ja.
Können wir ja mal weiterleiten.
Die sind so nett. Und ich war auch glücklich, immer allen Leuten anzutreten. Das nervt. Und so war eigentlich ein bisschen.
Ich habe noch eine Seite, wo ich meine Notizen gemacht habe. Das müsste ich auch mal dort an die Orga geben. Ja. Das fehlt. Die Info fehlt. Leider. Da habe ich auch nicht dran gedacht, die war komplett.
Nein. Der ist wirklich mein Ding, dein Schuld.
Da denkt man nicht dran.
Der ist es. Gib mir auch auf, du. Und dann muss er mir in Ruhe fallen.
Es muss mir ins Bewusstsein gehen.
Muss mir ins Bewusstsein gehen, genau.
Ein Mensch für ihn fällt. Ein Kilo bei ihr frei. Eine
Bemerkung zum Bewusstsein. Man sollte, bin ich der Meinung, vor allem, wenn die Leute sammeln, denn wenn jemand das Bewusstsein hat dafür, es fehlt eine Information, dann sollte man die weitergeben. Es gibt einen IRC-Kanal dafür, ja, Datenspuren auf Freenode. War aber nicht so, also wer zufälligerweise meine Tweets erwischt hat, weiß das vielleicht, aber es steht nicht auf der Seite und es stand auch nicht auf dem Fahrplan als Link. Man musste also erst einmal den Link finden ins Wiki und dort hätte man es nachlesen können, aber wie geht so weit? Also es fehlt so ein bisschen Bewusstsein. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass IRC ein wunderbares Tool ist, um vorher miteinander ein bisschen zu quatschen, aber auch während der Veranstaltung. Und zweitens, für die Leute, die nicht gerne jemanden zufälligerweise online erwischen wollen, die lieber auf asynchrone Kommunikation stehen, für die gibt es eine Mailingliste. Dieser Event hat eine Mailingliste. Bitte Leute, seid da drauf, bitte quatscht vorher darüber, bitte findet euch dafür, für solch ein Event, für Mitfahrgelegenheiten und auch Unterkunft, es gab Couchsurfing und so weiter. Auf dieser Mailingliste kann man sich vorher schon unterhalten und Lösungen für die Problemchen in diesem Umfeld geben. Auch für die Anfrage gibt es barrierefreie Zugang. Ja. Aber ein Weg zum
Barrieren.
Ja, vor Ort fällt dir das auf.
Ja, weil ich
Er kommt quasi überall hin. Ja. Er beschäftigt sich damit auch nicht so ausführlich davor. Er merkt das dann vor Ort.
Vor Ort fallen mir dann auch wieder tausend Dinge ein. Aber ich möchte nochmal auf eins hinweisen. Genau. Jetzt sind bestimmt Dinge aufgefallen. Bitte für die Abschlusssession nachher, ja, also ein paar sollte sich hinstellen, ein paar Sachen sagen, aber es werden bestimmt ein paar Dinge ungesagt bleiben, die ihr jetzt nicht auf dem Trichter habt. Ich möchte euch alle bitten, Feedback zu geben. Das ist die Chance, wo man jetzt Feedback geben kann und das sammeln kann, damit es beim nächsten Mal besser wird. Ja, also bitte, was euch noch einfällt, bitte
melden.
Dann gehen wir gleich mal runter, aber ich will noch was zeigen. So, Genau, dann wurde nochmal erwähnt, dass wir nicht nur große Bildschirme mit uns herumtragen, sondern auch mal kleinere und wieder noch ein paar kleinere, jetzt also auch Smartphones. Man muss immer wieder bedenken, dass das Ausgabemedium eben nicht ein 23 Zoll TFT ist, sondern eben auch mal etwas kleineres. Und an der Stelle zum Beispiel eben bei PDFs, ja, das ist wunderbar, man hat ein E-Book und das ist dann 10-spaltig und dann hüpft man da von einer Spalte zur anderen, das ist super nervig. Es wäre also angebracht, bei PDF-Readern eben auf einspaltig umstellen zu können. Das wäre eine super Funktion. Dann muss man nämlich nicht alles umformatieren. Genau. Automatische Konvertierung. Zum Beispiel, also wir haben ein Tool, das nennt sich PDF-Text, mit dem man PDFs und Text umwandeln kann. Ich würde es vorführen, wenn ich jetzt mal einfach nur ein gutes PDF zum Vorführen hätte. Habe ich nicht bereitet. Aber ich benutze dieses Ding automatisch beim Mail wieder Mut, der auf der Konsole dient. Wenn ich ein PDF erhalte als Attachment und ich gehe dort zum Lesen, dann lese ich automatisch den beinhalteten Text von dem PDF, weil das Programm so eingerichtet ist, dass es sagt, aha, Attachment PDF automatisch konvertieren und dann kann ich mir das Tool einstellen, natürlich nehme ich PDF zu Text. Manchmal antworte ich auf solche E-Mails, ohne zu merken, dass kein PDF dran war. Ich mache einfach Reply und das wird alles vorher Text gewandelt und dann steht das da und dann grüßt vielleicht nochmal mit einer Taste umformatieren und dann ist gut. Oftmals kommt die Antwort dann so nach dem Motto, das war ein PDF, hast du das alles abgetippt? Und dann antworte ich, na klar, bin ich schon. Aber die Arbeit macht dieses nette Tool. Das funktioniert nicht immer. Ich habe ein PDF bekommen, da stand neulich nur 10 Sätze drin. Es war komplett unlesbar von dem Tool, weil das irgendwie seltsam generiert war. Und das mit der Generierung ist eben so eine Sache. Es wäre ganz schön, wenn eben doch drin stünde, so wie, naja, wie bei anderen Fastformaten, was war das generierende Tool. Und dann hat man Anweis, einen Hinweispunkt dafür, was das Problem sein könnte.
Und mittlerweile steht aber drin.
Nur steht drin. Teilweise, wenn das Tool so angewiesen wurde. Also nicht immer. Es gibt genügend PDFs, wo einfach nur drin steht. Klar, ganz am Anfang steht PDF-Version 1.34568 mittlerweile. Ja. Aber dann, das war's. Es gibt ein paar nette Optionen zu dem PDF-Tool, zum Beispiel minus RAW. Das ist für mich genau die Sache, die man mehrspaltigen Text da irgendwie noch ungefähr rausbekommt. Ja. Und es gibt noch ein paar mehr Sachen, aber es wäre ein kleiner Vortrag über PDF-Tool-Text. Den mache ich nicht.
Oh.
Nächste Mal. Es gibt eine ganze Menge Optionen und muss auch ein paar Beispiele dafür haben, damit das funktioniert. Was ich noch zeigen wollte, Google Preise und Dick zum Beispiel, also gucken wir uns mal schauen. Habe ich hier eigentlich was drin? Habe ich das getan? Nee. Boah. Ist nicht richtig drin. Mal schauen, was das jetzt tut. Mist. Wenn jemand auf das andere Ende dort hinten gucken von dem Teil, ob das richtig reingesteckt ist, denn auch dort fehlt so ein bisschen da die Nase von dem Teil. Wir haben mal oben.
Funktioniert das WLAN?
Ja, nee, WLAN auf der Kiste fällt immer wieder aus. Ich sag mal, ich brauche mal nach dem Paul.
Hallo?
Warte, ich bin dazu bereit, mehr Feedback zu kriegen bei der Abschluss-Session.
Ja, wie lange brauchen wir das?
Genau, mehr brauchen wir nicht. Hast du was? Und? Nee, was sagt ihr? Ich suche mal ein bisschen Anschluss, ich suche ein bisschen Datenlinks und ich hoffe, dass das andere Ende von dem Teil
drin ist.
Ja, die brauchen etwas für ein Netz dafür. Oh, ja, jetzt. Kommen wir zu mal richtig. So. Noch locker. Aber es wackelt anscheinend wieder. Irgendwas wackelt da hinten. Das wäre ich eigentlich schon gleich schon da.
Nein, so. Geht es nicht.
Doch, eben ging's zum.
Ja, die Nase ist ab. Vielleicht auch bei dir.
Nein.
Also eben habe ich dann die DHCP-Dingsbuch. Ist das gut?
Genau. Ja,
schön. Gut, also gehen wir mal ganz kurz. Also hier haben wir ein bisschen E-Mail. Eigentlich wollte ich da ein bisschen was zeigen. Im Wesentlichen wollte ich aber zeigen E-Links. Ja, also wenn wir ganz kurz mal schauen. Ruf einfach mal E-Links auf. Das ist das Teil eben, wenn ich Google aufrufe, man sieht, dass die Links durchnummeriert sind. Das kann man den auch verstecken. So geht es dann weg. Oder so sitzen wir da. Aufgrund der Link-Nummerierung kann ich einfach durch Eingabe von 1 zu 2, kriege ich auch einen Dialog dazu gespendiert, zum Link 12 gehen und kann dort meine Anfragen stellen. Ne? Datenspuren, Facebook, so sieht das dann aus. Was ganz interessant ist, also Lynx, ja, wie das Tier, war der uralte Text wieder, den es eigentlich erstmal für DOS gab und der dann auch importiert wurde. Lynx habe ich jahrelang benutzt, bis eben Lynx kam und dann Lynx, das war die Weiterführung von irgendeinem wildgewordenen Tschechen gemacht. Und Lynx 2 ist jetzt die Version, die ich hier verwende. Und was ist eigentlich ganz nett ist, sollte eigentlich für jeden intuitiv sein, gibt es da oben eine Tool-Leiste, eine Menüleiste. Ne? Da gibt es also auch Untermenüs und wie man sieht, wenn man hier runtergeht, Submenüs 8. Das ist auch richtig ausgewählt. Das Ding hat nicht nur eine History, die rückwärts geht, sondern auch vorwärts. Also ist auch das schon mal eine nette Sache. Die üblichen Dinge wie rot markierte Teile, die man direkt mit der Taste anspringen kann. Und es gibt solche Sachen wie alles ein bisschen langsam. Wie Downloads, das ist ganz interessant. Wenn ich irgendwelche Sachen downloade, früher war es immer so Single-Task-Ding, man muss erst warten, bis der Download fertig ist und dann kann man weitermachen, weiter surfen. Hier kann man die Downloads im Hintergrund machen. Man kann so eine ganze Reihe von Sachen runterladen und dann kriegt man auch, wenn man dieses Menü wieder aufruft, eine Liste von gerade Downloads, wie weit sind die mit Estimated Timeout und so weiter. Das Ding ist ziemlich hilfreich und kann noch eine ganze Menge mehr, auch Vortrag wert. Kann ich als Text wieder nur empfehlen. Von der Navigation her, man hüpft so link zu link. Ein bisschen anders ist das bei W3M. Das ist ein Webbrowser, der ist ausgekoppelt von Emacs. Der hat außerdem die nette Eigenschaft, dass man eben Freeform mit dem Cursor quer über das Blatt gehen kann, senkrecht runter und hin und her. Und beide diese haben die Eigenschaft, dass sie auf einem Framebuffer-Terminal auch Bilder darstellen kann. Also der große Vorteil für mich ist auch, ich sehe keine Werbung. Sie können also viel bunte animierte Werbung reinsetzen mit Flashen, was auch immer. Ja. Ich kann aber auch trotzdem nach Text suchen, ich kann auch im Source suchen, alles ganz schick. Aber wenn man unbedingt Bilder haben will, im Framebuffer geht auch. Ja.
Funktioniert sogar Animated GIF, wo bloß auf Tastenbewegung schaltet der Innenbild weiter.
Genau. Animated GIFs auch. Genau. So, zurück zum Dingens. So sieht übrigens Reise aus. Die haben leider mal ihre Menüstruktur geändert. Man sieht das erst einmal das, was man alles oben sozusagen in der obersten Leiste hat. Das ist seitenweise dann auf einmal Zeug, was mich echt nervt. Aber eine wichtige Sache auch, wenn ich auf einen Artikel hier einfach mal gehe und suche mal einfach nach dem Wort Druck, dann finde ich dieses Teil Version zum Drucken, da drücke ich da mal drauf und sehe da, die Menüleiste ist immer noch im Weg, aber ich habe das Ganze wesentlich einfach nur in Textform und den ganzen Mischmasch drumherum. Sehr nette Sache, ein paar Jungs, das weiß ich gar nicht, ob ich das aufnehmen dürfen, aber es gibt ein Projekt, sage ich mal, die suchen sich den Content da raus, schmeißen das Überflüssige weg und machen jede Nachricht available auf einem lokalen News-Reader zum Lesen News-Reader. Ja, also es gibt einen News-Service und dann kann man die Dinge per News lesen und wer News-Reader kennt, der merkt sich nur das, was gelesen ist. Und, aber trotzdem, wir haben ein Repository dann dort auf einem News-Server und da kann man sein Lieblings-News-Reader-Tool nehmen, um das zu lesen, ohne den ganzen Werbequatsch zu machen. Sehr nett. Und es gibt auch ein News-Bezugssystem, wenn man sagt, das interessiert mich, dann kriegt man die angeforderten Sachen auch per E-Mail zugeschickt. Ja? Aber das wissen wir natürlich nicht, das ist alles lokal, alles nicht natürlich für Public verbreitet. Und noch ein Service, auch ganz nett, das ist die DAP-Funktion, die man sozusagen für ein Handy kriegen kann. Das ist das Dictionary von der TU Chemnitz, den ich sehr gut finde, den Service. Da gibt es möglichst wenig. Link Nummer 3 schmeißt man ein Wort rein, Datenspuren zum Beispiel, und dann kriegt man das da. Okay, gibt es nicht als eigenes Wort, aber so sieht es ungefähr aus. Und es geht schön schnell von Text und man kann dann schön suchen. Bei mir geht langsam die Links aus. Ich muss mal erst kurz gucken, wie viele Minuten ich noch habe, um was zu erzählen. Na, 2 Minuten, na gut. Das ist nicht mehr viel. So, Klaus Knoppert, du hast gesagt, er ist auch blind. Nein, seine Frau ist blind.
Okay.
Ja, nur so ein bisschen.
Halleluja.
Hat er gesagt.
Gut, ja. Okay. Dann, da steht Orca. Orca sind 4 Buchstaben, was du da angezeigt hast. Sie was 5 bzw. 6 Buchstaben. Das ist nicht ganz richtig. Du wolltest nur zeigen, was richtig ist, aber ich wollte nicht so Nitpicking machen. Screen wieder. Muss man immer betonen, es ist eine Software, die Informationen umsetzt, die dann per Braillezeile gelesen werden kann. Wird es eine Braillezeile gezeigt, dieses blaue Gerät. Meistens sind das 40 Elemente nebeneinander, also ein halbes Terminal breit. Und es gibt Cursor-Tasten, mit denen man diese, sag ich mal, 40er Schienen über den Bildschirm so hin und her schieben kann. Ja, entweder so komplett drüber versetzt, ein bisschen scrollen rauf, runter, sodass man einen Ausschnitt sieht. Muss man mal gelesen haben. Und die Zeichen werden nicht als Zeichen dargestellt zum Angucken, sondern durch diese 6-Punkt-Elemente. Genau genommen sind das 8-Punkt-Elemente, da sind nämlich noch 2 dazu.
Das hängt aber davon ab, welche Braille-Variante gerade verwendet wird. Ob es eine 6er ist, ob es eine 8er ist.
Nee, es hat auch verschiedene Standards. Ja, richtig, aber Braille-Text an sich ist 6 Punkte, aber die Elemente auf dem Ding sind 8 Punkte, da sind noch 2 dazu.
Für Sonderzeichen und ähnliche Gemeinheiten.
Genau, PDF-Versionen, das ist immer ein Problem an sich. Und dann noch eine Warnung, PDFs, also oder generell eine Bemerkung zur Tech-Engine. Da habe ich leider nicht mehr hingeguckt, was da gemacht wird. Das müsste man sich nochmal anschauen. Es gibt aber eben ein Tech-Event, ja, ein Kongress jedes Jahr, da sollte man nochmal nachfragen. Auf alle Fälle, PDFs enthalten vieles. Achtung, große Warnung. Ich bin der Meinung, das sind die Virenschleudern der nächsten Generation. Da sind sehr viele Sachen drin, die drin sein können. Auch JavaScript wird interpretiert, externe Dateien werden, die JavaScript enthalten können, reingezogen werden. Das kann, man kann aber auch bei, also man kann bei Windows externe Programme beliebiger Art aufrufen. Und ich glaube, das Ende ist vom Vortrag. Laptop Battery Critically Low. Das war's. Alles weiter. Ich denke mal, es gibt noch ein paar Folge-Sachen, die wir da zeigen müssen. Vielleicht machen wir das eben beim nächsten Mal. Ich hoffe auf euren Input. Schickt bitte ein E-Mail an Frank. Ja, er sammelt das garantiert. Jetzt geht es unten weiter mit dem nächsten Vortrag. Und danach bei der Feedback-Session bitte an Paul noch jede Menge Feedback geben.
Ja.